Liebe Gemeinde, gestern beim Bekenntnistag, da erzählte ein ehemaliger Missionsinspektor eine bewegende Geschichte aus Uganda, wie dort während der Erweckung es auch zu einer Verfolgungsbewegung kam. Und im Rahmen dieser Verfolgungsbewegung ist ein Bischof der evangelischen Kirche von Uganda ermordet worden. Die Christen haben versucht, die Sache aufzuklären, und die Regierung hat den Leichnam nicht freigeben wollen. Idi Amin hat damals sein Regime dort aufrechterhalten. Und dann sind die Brüder zum Präsidenten gegangen und haben gesagt, wir wollen Beerdigung feiern, öffentlich, und haben darum ersucht, dass die Leiche herausgegeben wurde. Das hat Idi Amin verweigert, weil er hoffte, damit auch die Beerdigung verhindern zu können und vor allem die Aufklärung des Mordes, der an dem Bischof verübt worden war. Man hat versucht, das als einen Autounfall darzustellen. Und als die Brüder merkten, dass sie den Leichnam nicht ausgeliefert bekommen würden, haben sie gesagt, gut, dann feiern wir eben Beerdigung ohne Leiche. Wir brauchen keine Leiche, denn wir wissen, dass das, was ihr noch von unserem Bischof habt, nur eine sterbliche Hülle ist. Das ist ja nicht mehr er selbst. Er selbst ist beim Herrn. Und darum können wir Beerdigung feiern, auch wenn ihr uns den Leichnam verweigert. Und dann sind sie losgezogen und haben die Beerdigung veranstaltet. Tausende von Menschen zusammengekommen. Und es konnte in großer Freiheit und Öffentlichkeit das Evangelium von Jesus Christus verkündet werden, der dem Tod die Macht genommen hat, weil sein Grab leer ist. Was die Brüder in dieser Situation brauchten, war Standfestigkeit. Sie mussten einem Potentaten wie Idi Amin entgegentreten und sich zur Wahrheit des Evangeliums bekennen. Und der Herr hat ihnen diese Standfestigkeit geschenkt. Der polnische Schriftsteller Stanisław Jerzy-Lek hat einmal gesagt, wenn kein Wind weht, hat auch der Hahn auf dem Kirchturm Charakter. Wenn kein Wind weht, hat der Hahn auf dem Kirchturm Charakter. Aber was ist, so fragt man nach, wenn die Winde dann kommen, wenn es stürmt und tobt? Sind wir dann noch stabil? Wie bekommen wir Standfestigkeit als Christen, als Gemeinde und als Einzelne? Das ist die große Frage. Immer wieder hören wir ja Berichte von einzelnen Gemeinden oder auch von Glaubenswerken, die einmal gut gestartet sind, die bibeltreu ihren Weg begonnen haben. Und die dann durch irgendwelche Weichenstellungen und Einflüsse irgendwann mal umgekippt sind und schließlich ganz liberal und fern dem Evangelium endeten. Ein Beispiel, was uns, denke ich, besonders warnend vor Augen steht, sind etwa die Bodelschwingschen Anstalten in Bethel. Gegründet von Friedrich von Bodelschwing, jenem Zeugen Jesu Christi, der das Lied gedichtet hat, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Und unter diesem Motto ist Bethel einmal gestartet. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, der sein Leben gab am Kreuz. Und wenn Sie bedenken, was für eine theologische Linie inzwischen in Bethel gesteuert wird, wie der theologische Liberalismus dieses gesamte Werk durchsetzt hat, nicht nur die kirchliche Hochschule dort, sondern auch all die meisten anderen Arbeitszweige, dann sieht man, dort ist das Werk irgendwann einmal umgekippt. Es gab keine Standfestigkeit. Das streicht nicht den Segen durch, den Gott durch Bodelschwing gewirkt hat, für den wir immer dankbar sein können. Das kann nicht kaputt gemacht werden. Und trotzdem ist es traurig, wie dieses Werk endet, beziehungsweise wie es sich heute präsentiert. Wir brauchen Standfestigkeit. Und Paulus weiß auch, die Gemeinde in Ephesus, die ist nicht unangefochten. Er weiß, es werden noch genügend problematische Einflüsse auf diese Truppe herniederprasseln. Er hat das ja den Ältesten angekündigt, als er wusste, dass er sie zum letzten Mal sehen würde in Apostelgeschichte 20. Da hat er ihnen deutlich gesagt, dass er weiß, dass schwierige Zeiten kommen werden. Er hat in Vers 29 gesagt, Apostelgeschichte 20, 29, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu reißen.
Also Paulus wusste auch, dort in Ephesus ist es nicht unangefochten.
Und wenn Sie sich die Sendschreiben angucken, die Jesus selbst durch Johannes den Gemeinden hat schreiben lassen, in der Offenbarung, Kapitel 2 und 3, dann sehen Sie das gleiche Bild. Die Gemeinde Jesu Christi ist ausnahmslos wie ein Pulverfass. So viele unterschiedliche Menschen, so viele Einflüsse, so viel Möglichkeit für Irrtum und Streit, so viele theologische Sonderlehren, die denkbar sind, und so viele menschliche Schwächen. Das alles macht uns als Gemeinde Jesu Christi zu einem Pulverfass mitten in dieser Welt. Und dann kommt noch eine Gefährdung hinzu, die wir meistens gar nicht im Blick haben. Und darum muss Paulus das jetzt noch sagen. Jetzt, wo er diesen Brief auf die Zielgerade bringt. Jetzt muss er das Thema unbedingt noch ansprechen. Und versuchen, all die Fäden zusammenzufassen. Und er tut das mit großem Nachdruck. Gleich das erste Wort in diesem Text ist ein Signalwort. Zuletzt. Schließlich könnte man auch übersetzen. Das muss noch gesagt sein. Das dürfen wir nicht vergessen, Leute. Und wenn einer nach einem langen Brief schließlich schreibt, oder wenn einer nach einer langen Predigt sagt, ich komme zum Schluss, das passiert ja hier auch manchmal, dann garantiert das nochmal eine erhöhte Aufmerksamkeit, in der Regel. Weil der Leser oder der Hörer weiß, gleich ist es geschafft, da atmet schon mal alles auf, und die Erfahrung sagt ja auch, oft wird am Ende nochmal etwas zugespitzt, was dem Redner oder dem Schreiber besonders wichtig ist. Und so ist es hier auch bei Paulus. Schon bis dahin hat Paulus seine Leser ja mächtig gefordert. Aber er hat sie auch reich beschenkt. Und es ist für mich, der ich das auslegen darf, ein besonderes Geschenk, mich immer wieder hinein zu arbeiten in diesem Brief. Und mit dem Gebet und der Hoffnung, dass so ein bisschen von der Frucht dessen, was mir dabei geschenkt wird, auch überfließt gewissermaßen zu Ihnen hin. Wir hatten gesehen, der Epheserbrief ist eine herrliche Fundgrube. Er öffnet uns einen weiten Raum. Bisher finden wir auf www.bibeltage.de schon 43 Folgen. 43 Folgen und heute ist die 44. Und wir sind noch immer nicht fertig. Der Epheserbrief beginnt vor Grundlegung der Welt in Kapitel 1, wo Gott uns erwählt hat. Und er entfaltet dann weiter, wie man nun unter den Bedingungen dieser Welt Christ wird. Wie der Herr seine erwählte Gemeinde zusammenruft und welcher Reichtum sich dann dem Christen erschließt. All das entfaltet Paulus im Epheserbrief. Und dann zeigt er, wie Jesus aus diesen Christen seine Gemeinde baut. Wie er aus allen Völkern, aus Juden und Heiden, sie hineinholt in Gottes persönliche Familie. Wie er uns zu Gottes Kindern macht, mit diesem großen Privileg der Gotteskindschaft und allem, was dazu gehört. Und dann zeigt Paulus, wie wir in dieser Gemeinde miteinander umgehen sollen, in dieser neuen Familie. Er entfaltet den Lebensstil der tatkräftigen Liebe. Dass wir einander dienen. Dass wir einander im Blick haben und uns mit Liebe und Geduld begegnen und uns vergeben, wo einer an dem anderen schuldig wird. Und einer den anderen höher achten soll als sich selbst. Und dass wir einen Auftrag haben auch gegenüber der Welt um uns herum. All das entfaltet Paulus. Und schließlich zeigt er dann ab Kapitel 5, Vers 18, wie wir in den elementaren Beziehungen miteinander leben sollen, die unser Leben prägen. In der Ehe, in der Familie mit Eltern und Kindern und auch am Arbeitsplatz, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Einen weiten Bogen spannt Paulus vor uns auf. Und er betrachtet es alles aus christozentrischer Perspektive. Er sieht es alles im Lichte Christi. So bewegend. Und wenn Paulus diesen Horizont dann vor uns öffnet, dann ist das keine Träumerei, dann ist das nicht irgendeine Utopie, eine christliche Utopie, die da aufgebaut wird. Nein, es ist sehr realistisch. Und wir haben immer wieder gemerkt, wie nahe der Apostel, der inspiriert vom Heiligen Geist schreibt, dran ist an den praktischen Problemen, die uns bewegen. Wie nahe er da dran ist. Und wir haben gesehen, das Leben als Christ, das ist ein spannendes Leben. Es ist ein geborgenes Leben. Das Leben als Christ ist es in einen weiten Horizont gestellt, mit einer großen Perspektive. Wenn einer keinen Grund hat, kleinkariert zu sein, dann ist es der Christ. Und zugleich macht Paulus aber auch deutlich, das Leben in der Nachfolge Jesu ist kein Schongang. Wir werden nicht in Watte gepackt. Wir schweben nicht auf Wolke 7, so über diese Welt hinweg, sondern wir sind mittendrin noch. Wir haben Kämpfe auszustehen. Und darum muss Paulus uns jetzt auf der Zielgeraden nochmal deutlich machen, wie wir durch diese Herausforderungen auch künftig hindurchkommen. Wie wir darin bestehen können, wie wir Stehvermögen bekommen. Darum geht es in diesen Versen. Sie erinnern uns natürlich an Luther, der vor dem Reichstag zu Worms, als man von ihm verlangte, er solle seiner biblischen Überzeugung abschwören und Kompromisse mit den Mächtigen machen, als er sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Hier stehe ich. Standfest war er, wie die Christen in Uganda. Und das ist doch unsere Frage, wie kann unser Glaube so fest werden, so beständig werden? Immer mehr, dass wir auch dann auf Kurs bleiben, wenn der Wind bläst und die Stürme toben und der Wetterhahn schon längst keinen Charakter mehr zeigt. Und darüber muss Paulus jetzt am Ende unbedingt sprechen. Und er tut es mit dem gleichen Herzblut, mit dem er uns auch die ganzen anderen Wahrheiten gezeigt hat, mit dem gleichen Herzblut. Lassen Sie uns das zusammen lesen, Epheser 6, Verse 10 bis 13. Sie finden das auf Ihrem Zettel. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und zieht an die Waffenrüstung, wörtlich eigentlich die volle Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Wir wollen noch einmal beten. Herr Jesus Christus, und jetzt bitten wir dich, dass du uns dein Wort wirklich aufschließt, dass wir standfest werden und erkennen, was wir brauchen. Amen. Wie wird unser Glaube standfest? Das erste, was Paulus hier zeigt, das erste Prinzip heißt, den Kampf annehmen. Erstens, wenn Sie mitschreiben wollen, den Kampf annehmen. Man hat den Eindruck, Paulus spricht hier in dieser ganzen Eindringlichkeit fast wie ein Trainer vor einem wichtigen Spiel mit seiner Mannschaft. Oder Paulus spricht wie ein General vor der Schlacht. Immer diese Imperative, diese Aufforderung. Vers 10, seid stark. Vers 11, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt. Vers 13, nochmal, ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Das ist das Erste, wenn wir stabil werden wollen. Wir müssen den Kampf annehmen. Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt, dass wir einen Kampf zu kämpfen haben, sagt Paulus. Das ist unausweichlich. Das griechische Wort, das hier für Kampf steht, pale, bezeichnet eigentlich einen Ringkampf. Das ist ein Begriff aus der Sportwelt, Ringkampf. So, das soll deutlich machen, das ist ein Nahkampf, das hautnahe Ringen mit dem Gegner. Persönlich, individuell. Das ist nicht ein Kampf, den man so aus der Distanz durch Zugucken führen kann oder dadurch, dass man mal eine Veranstaltung besucht und dann hat man den Kampf des Glaubens gekämpft, sondern das ist pale, das ist Ringkampf. Ganz nah dran, ganz persönlich. Jeder ist gefordert. Es ist interessant, im Neuen Testament werden noch zwei weitere Sportarten verwendet, als Beispiele neben dem Ringkampf noch der Wettlauf und der Faustkampf. Und es gab aber damals noch drei weitere Hauptdisziplinen, nämlich Diskuswerfen, Speerwerfen und Springen, Weitsprung. Und diese drei anderen Disziplinen kommen nicht in der Bibel vor. Nun frage ich Sie, was ist der Unterschied zwischen Diskus, Speerwurf und Weitsprung auf der einen Seite? Und Wettrennen, Ringkampf und Boxen auf der anderen. Ich denke, der Unterschied ist klar. Bei den Sportarten, die in der Bibel erwähnt werden, geht es um den Kampf Mann gegen Mann. Diskuswerfen können sie fröhlich vor sich hinwerfen in ihrem Ring. Und Speerwerfen ähnlich und Weitsprung, der Sand in der Grube ist weich. Aber Wettlauf, Mann gegen Mann, Faustkampf, Ringkampf, da haben sie die direkte Konfrontation. Und so ist es, glaube ich, kein Zufall, dass ausgerechnet diese drei Disziplinen, wenn Beispiele aus der Sportwelt verwendet werden, im Neuen Testament ausgerechnet diese drei Disziplinen hier vorkommen. Wenn wir Stehvermögen haben wollen, heißt das, dann müssen wir diesen Kampf annehmen. Und schon manchmal, das haben Sie bestimmt mitbekommen, wenn ein Fußballspiel übertragen wurde und dann hinterher der Trainer der Verlierermannschaft befragt wurde, es hat alles nicht geklappt und sie haben verloren, dann sagen die Trainer manchmal, wir sind nie richtig ins Spiel reingekommen. Wir sind nie richtig in die Zweikämpfe gekommen. Wir haben den Kampf nicht angenommen. Und ich weiß noch, als der Lukas früher Fußball gespielt hat, ich habe ihm oft vorher noch diesen Rat gegeben, seht zu, dass ihr schnell in die Zweikämpfe reinkommt. Das ist die einzige Möglichkeit, die ihr Kontrolle über das Spiel gewinnen könnt. Und genau darum geht es hier, auch in geistlicher Hinsicht. Also diese Analyse, die Paulus vornimmt, die könnte auch für manche christliche Mannschaft zutreffen. Wir müssen in den Zweikampf kommen. Es ist in Gott der Bibel ein großes Anliegen, seine Kinder darauf hinzuweisen, dass unsere Nachfolge ein Kampf ist. Wer behauptet, die Bibel redet die Wirklichkeit schön, der beweist nur, dass er absolut keine Ahnung von der Bibel hat. Der hat nichts begriffen. Dwight Moody, der berühmte Evangelist, hat sinngemäß gesagt, als ich Christ wurde, da dachte ich, die Schlacht sei geschlagen, aller Kampf sei vorbei, ich wäre längst am Ziel. Und er sagte, dann merkte ich, dass die Bekehrung erst der Eintritt in die Armee gewesen ist. Also nach dem Motto, als ich Christ wurde, da ging der Kampf erst richtig los. Und das wird uns besonders durch Paulus immer wieder vor Augen geführt. Wir müssen den Kampf annehmen. Wir stehen im Kampf, liebe Leute. Ich nenne Ihnen nur ein paar Bibelstellen. Wer was zu schreiben da hat, kann sie sich ja aufschreiben und dann zu Hause mal nachlesen. Römer 15, Vers 30, da bittet Paulus um Fürbitte als Hilfe beim Kampf. Oder 1. Korinther 9, Vers 25, der Christ ist ein kämpfender Sportler. Oder im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 27, Vers 30, da spricht Paulus vom Kampf für das Evangelium. Oder Judas 3, wir wollen kämpfen für den Glauben. Oder 1. Thessalonicher 2, Vers 2, wir sagten das Evangelium mit großem Kampf. Oder 1. Timotheus 6, Vers 12, da ermutigt Paulus seinen Schüler Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und in 2. Timotheus, das ist ja fast so etwas wie ein Vermächtnis des Paulus, da sagt er das im 2. Kapitel, also 2. Timotheus 2, Vers 3. Da bringt er erst den Vergleich mit einem Soldaten und dann den Vergleich mit einem Sportler. Da sagt er in 2. Timotheus 2, Vers 3 und 4, leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu, als ein guter Soldat Christi Jesu, steht da wörtlich. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens. Und im nächsten Vers, im Vers 5, ändert Paulus dann das Bild vom Soldaten hin zum Sportler und er sagt, wenn jemand auch kämpft, und da steht das Wort Athleo, daher kommt unser Wort für Athlet, wenn jemand auch sich als Athlet betätigt, wenn er kämpft, wird er doch nicht gekrönt, es sei denn, er kämpfe recht, richtig, den Regeln gemäß. Also, Sie sehen es, immer wieder fordert Paulus uns auf, den Kampf des Glaubens nicht zu scheuen, sondern ihn anzunehmen. Und was meinen Sie, als Paulus seine Lebensbilanz formuliert? In 2. Timotheus 4, Vers 7, wie diese Lebensbilanz formuliert ist, da sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft. Das ist seine Bilanz. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben gehalten. Und immer wieder ein Beispiel aus dem Bereich des Militärwesens und ein Beispiel aus dem Bereich des Sports. Darauf stoßen wir an vielen Stellen. Und damit macht Paulus deutlich, es ist kein Spiel, es ist nicht nur Sport, es ist Ernst. Es ist tiefer Ernst mit diesem Kampf. Und deshalb ist es naheliegend, wenn man in der Theologie die Gemeinde Jesu Christi, die noch nicht im Himmel ist, die Gemeinde Jesu Christi, die noch hier ihren Dienst zu tun hat und ihre Aufgaben zu bewältigen, wenn man die nennt mit dem lateinischen Ausdruck Ecclesia Militans, nicht die militante Gemeinde, sondern die kämpfende Gemeinde. Das ist die Gemeinde hier in der Welt. Und die Gemeinde, die schon im Himmel ist, die im Glauben gestorben sind, das ist die Ecclesia Triumphans. Die triumphieren schon. Die haben schon alle Kämpfe überwunden. Aber wir sind noch die Ecclesia Militans. Und das heißt, wenn Sie ein Mitglied der Gemeinde Jesu Christi sind, wenn Sie noch hier auf der Erde leben als Christ, dann gehören Sie, ob Ihnen das bewusst ist oder nicht, ob Sie das wollen oder nicht, zur Ecclesia Militans. Sie sind ein Soldat in der Ecclesia Militans. Ist Ihnen das bewusst? Haben Sie diesen Kampf angenommen? Das heißt, haben Sie das bewusst akzeptiert und gesagt, ja Herr, ich bin bereit, dir in diesem Kampf zu folgen. Wenn wir das so deutlich sagen, dann müssen wir gerade in unserem Umfeld an dieser Stelle eine wichtige Unterscheidung vornehmen. Diese Unterscheidung ist selbstverständlich, aber sie sollte in dieser Zeit nochmal ausdrücklich benannt werden. Wenn Paulus die Gemeinde zum Kämpfen auffordert, dann hat das nicht im geringsten etwas zu tun mit dem Dschihad des Islam. Auch dort ist vom Kampf die Rede. Aber was meint der Islam, wenn er vom Kampf redet? Nun, das kann man ganz einfach feststellen, wenn man den Koran zur Hand nimmt. Dort wird für Kämpfen vor allem das Verb Ka'atala verwendet und das Hauptwort Kita'alun. Diese Worte kommen häufig vor im Koran, 67 Mal, in 49 verschiedenen Versen, und von diesen 49 Versen beziehen sich 41 Verse auf das, was die Muslime tun sollen. Sie sollen kämpfen, und zwar kämpfen mit Gewalt. Und dann heißt es zum Beispiel in Sura 8, Vers 39, kämpft gegen die Ungläubigen, bis es keine Versuchung mehr zum Abfall gibt und die Religion überall nur Allahs ist. Oder Sura 2, Vers 216, der Kampf ist für euch von Allah vorgeschrieben worden, obwohl er euch zuwider ist. Oder Sura 9, Vers 111, sie töten und sie werden getötet entsprechend einer Verheißung. Oder Sura 9, Vers 123, o ihr Gläubigen, kämpft gegen diejenigen von den Ungläubigen, die euch nahe sind. Sie sollen merken, dass ihr hart sein könnt. Oder Sura 9, Vers 29, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben, noch an den jüngsten Tag glauben. Und es ist immer wieder dieses Wortfeld. Es bedeutet kämpfen mit Waffe, kämpfen mit Gewalt. Der Kampf, zu dem Paulus auffordert, zu dem er Bilder aus dem Sport und dem Militär verwendet, der richtet sich nicht gegen andere. Wenn Paulus sich um Menschen bemüht und die Christen sich um Menschen bemühen, dann wollen sie diese Menschen nicht bekämpfen, sondern sie wollen sie mit Liebe gewinnen. Der Kampf, von dem das Neue Testament spricht, verzichtet auf jegliche Form von Gewaltanwendung und auf jegliche Form von psychologischem Zwang. Und der christliche Kämpfer ist eher bereit, Gewalt zu erleiden und zu sterben, als selber Gewalt auszuüben, wenn es um den Glauben geht. Und Paulus sagt, diesen Kampf wollen wir kämpfen. Und wenn ihr Stehvermögen bekommen wollt, als Gemeinde und als Einzelne, dann heißt das, ihr müsst den Kampf annehmen. Ihr müsst mit Widerständen rechnen und diese Widerstände im Namen Jesu angehen. Nachfolge Christi heißt nicht, dass ich mich von Tag zu Tag treiben lasse und meistens ein schönes Gefühl dabei habe. Sondern Nachfolge Jesu heißt eben auch, dass ich mich überwinden muss. Dass es Situationen gibt, da muss ich die Zähne zusammenbeißen. Es gibt Situationen, da muss ich mich bis an den Rand meiner Kräfte einsetzen als Christ. Da muss ich Nackenschläge auch wegstecken und nicht davonlaufen, wenn es schwer wird. Auch das gehört zum Kampf und zur Nachfolge ganz selbstverständlich mit dazu. Das hat der Herr immer wieder gesagt. Und diese Haltung, liebe Leute, möchte Paulus uns ins Herz schreiben. Und darum sagt er das so nachdrücklich. Er sagt, Vers 11, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt. Und in Vers 13 wieder, ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt. Da steht widerstehen, also gegen das Böse stehen und nicht umfallen. Das heißt es. Und dann nochmal am Ende, damit ihr alles überwinden könnt und das Kampffeld behalten. Wörtlich heißt das, damit ihr, nachdem ihr überwunden habt, stehen könnt. Hier kommt also dreimal das Verb für stehen vor. Standfest sollen wir sein. Wir sollen stehen bleiben auf dem Boden des Evangeliums und uns nicht umpusten lassen. Und stehen bleiben, wenn die Anfechtungen kommen. Und stehen bleiben, wenn der Widerstand kommt. Und stehen bleiben, wenn der Widerstand aus unserem eigenen inneren Herzen und unserem inneren Schweinehund kommt und sagt, ach, es lohnt sich doch nicht und es ist zu viel und nun hab dich mal nicht so und nun sei nicht so streng. Paulus sagt, steht, leistet Widerstand, nimm den Kampf an. Und dazu, ja, muss ich kämpfen. Mit wem eigentlich? Das steht in Vers 11. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Und damit schiebt sich ein zweiter Punkt in unser Blickfeld, den wir fürs Stehvermögen brauchen. Erstens den Kampf annehmen, zweitens den Gegner ernst nehmen. Das ist der zweite Punkt. Den Gegner ernst nehmen. Wer richtig kämpfen will, muss wissen, mit wem er es zu tun hat. Und Paulus sagt, Leute, unser Hauptgegner ist eindeutig zu identifizieren. Wir wissen, gegen wen wir kämpfen. Das ist nicht alles im Nebel und wir stochern so ein bisschen herum und irgendwann treffen wir mal den Richtigen, sondern das steht hier in Vers 11 ganz klar, gegen wen wir kämpfen. Nämlich gegen die listigen Anschläge des Teufels. Das ist unser Problem. Hinter allen Anfechtungen und Versuchungen, hinter allem, was uns in Zweifel stürzen, was uns von der Wahrheit abbringen, was uns
zweifeln lassen will an der Vertrauenswürdigkeit der Bibel. Was uns dazu bringt, dass wir der Sünde nachgeben. Hinter all dem steht letztlich der Teufel.
Paulus diskutiert nicht über die Existenz des Teufels, er setzt das ganz selbstverständlich voraus. Und Paulus weiß genauso, wie Jesus das auch gewusst hat, der Teufel oder der Satan, das ist nicht nur eine unpersönliche Idee, das ist nicht so eine abstrakte Struktur, sondern dabei handelt es sich um eine personale Macht. Und in Ephesus, an die er das zuerst schrieb, da musste man das nicht lange erklären. Die Stadt Ephesus hatte eine große okkulte Tradition. Können Sie alles nachlesen in Apostelgeschichte 19. Und als dann viele aus diesem Gebiet Christen wurden und zum Glauben kamen, da machten sie als öffentliches Zeugnis eine Bücherverbrennung. Nicht, um damit magisch irgendwelche Geister zu bannen, sondern sie brachten ihre Bücher, ihre alten Zauberbücher, ihre okkulten Manuale, die brachten sie zusammen und legten sie auf einen Berg und verbrannten sie in aller Öffentlichkeit, um damit zu zeigen, wir sind nicht mehr in den Fängen dieser Geister, denen wir vorher dienten. Und die Bibel sagt auch, wie viel die wert waren, die Bücher, die da verbrannt wurden an einem Tag. Die hatten den Wert von 50.000 Tagelöhnern für einen normalen Arbeiter. 50.000 Tagesverdienste eines normalen Arbeiters gingen da in Flammen auf mit diesen Zauberbüchern. Die Leute wussten, was das bedeutet. Und Paulus sagt, diese Macht arbeitet gegen den lebendigen Gott und sie arbeitet gegen uns, seine Geschöpfe. Und wie arbeitet diese Macht? Der Teufel arbeitet, das steht doch hier in Vers 11, mit listigen Anschlägen. Wissen Sie, welches Wort da im Griechischen steht? Das kennen Sie alle. Da steht das Wort Methodeia. Der Teufel arbeitet mit Methode. Das Wort steht hier. Er ist unser eigentlicher Gegner. Und wir müssen ihn ernst nehmen, weil er methodisch, weil er systematisch arbeitet, der Teufel. Damit müssen wir rechnen. Darauf müssen wir uns einstellen. Die Bibel redet sehr nüchtern über den Teufel. Schon auf den ersten Seiten der Bibel, im dritten Kapitel, wird ausführlich geschildert, wie der Teufel Adam und Eva verführt. Und wir haben ja vor einiger Zeit uns diese Fallstudie angesehen, in 1. Mose 3. Wie der Teufel das macht. Da können Sie seine Methode studieren, können Sie auch nochmal nachhören, die Predigt. Da haben wir gesehen, wie der Teufel arbeitet mit Verstellung. Er macht nicht deutlich, dass er als Teufel kommt. Er sagt nicht, grüß Gott, ich bin der Teufel. Er arbeitet mit Verwirrung. Er arbeitet mit Verleumdung. Er verleumdet Gott und redet den Menschen ein, du, Gott will dich betrügen, Gott will dich hinter Licht führen, Gott will dich klein halten. Und er arbeitet dann schließlich mit Vereinnahmung. Er kascht den Menschen und spannt ihn vor seinen eigenen Karren. Das macht der Teufel. Können Sie alles studieren in 1. Mose 3. Und die Bibel beschreibt schonungslos, wie in diesem Sündenfall die ganze Schöpfung reingerissen wird. Und seitdem ist jeder Tag, den diese Erde erlebt, ein böser Tag. So steht es hier in Vers 13. Paulus sagt, ergreift die Waffenrüstung, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt. Und das heißt Tag für Tag. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Und seit dem Sündenfall ist menschlich gesehen jeder Tag ein böser Tag, weil der Teufel nicht rastet und nicht ruht. Groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist, hat Luther gedichtet. Und genau das steht hier. Er hat listige Anschläge gegen uns auf Lager. Und listig, das bedeutet eben auch hinterhältig. Er deckt die Karten nicht auf in der Regel. Der Teufel kämpft nicht mit offenem Visier. Er kämpft nicht mit Pferdefuß und drohender Fratze, sondern er kämpft oft mit frommen Sprüchen. Er kämpft mit Bibelversen. Er kämpft mit theologisch frisierten Gemeindebaukonzeptionen. Er kämpft mit Großkongressen, die dafür sorgen, dass durch falsche Lehre Schritt für Schritt das Evangelium verwässert, unterwandert und mit anderen Dingen vermischt wird. So, groß Macht und viel List. Und dabei bedient sich der Teufel leider oft durchaus gutwilliger Menschen, die wenig Ahnung haben und sich leicht verführen lassen, weil sie nicht bewusst in diesen Kampf eingetreten sind. Das ist die Situation. Und so arbeitet der Teufel nicht nur mit Verfolgung, sondern auch mit Verführung. Und davor warnt Paulus uns. Er sagt, Leute, wenn ihr standfest bleiben wollt, dann müsst ihr diesen Gegner ernst nehmen. Dann müsst ihr begreifen, dass die entscheidenden Schlachten nicht in der sichtbaren Welt geschlagen werden. Nicht dort, wo wir reden und diskutieren können, sondern die entscheidenden Schlachten finden in der unsichtbaren Welt statt. Wir neigen ja dazu, für alles eine menschliche oder eine psychologische Erklärung zu finden. Aber gerade dagegen schreibt ja Paulus hier am Anfang von Vers 12. Er sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen.
Wir haben nicht mit eigentlich menschlichen Gegnern zu kämpfen. Das ist nicht unser Problem. Das ist vordergründig unser Problem. Aber das ist nicht unser Hauptproblem. Und dann gibt Paulus uns eine wichtige Zusatzinformation, die wir offensichtlich brauchen, sonst würden wir sie nicht bekommen. Eine Differenzierung. Sehen Sie genau hin. Womit wir bei den Methoden des Teufels rechnen müssen. Paulus sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren dieser Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wer den Gegner ernst nimmt, der studiert seine Methoden. Und hier drängt sich wiederum ein Vergleich zum Sport geradezu auf, weil ja Paulus sich auch immer in diesem Feld bewegt. Wenn ein Trainer seine Mannschaft auf ein wichtiges Spiel vorbereitet oder ein Coach seinen Boxer, dann gehört zu dieser Vorbereitung oft mittlerweile die Videoanalyse. Das heißt, man guckt sich einen früheren Kampf an oder ein früheres Spiel und untersucht genau die Taktik, die Stärken, die Schwächen des Gegners und erläutert das dann der Mannschaft, dass sie den Gegner wirklich ernst nimmt und genau studiert. Und dann ist es wichtig, dass man das richtige Maß findet, dass man sich nicht vom Gegner fixieren lässt, dass man den Gegner nicht nur ständig im Kopf hat, dass man dann irgendwann mal Angst vor ihm kriegt. Also man muss ihn nüchtern untersuchen und analysieren, aber man muss dann trotzdem auch wieder Abstand gewinnen und seinen eigenen Weg gehen. Und so ähnlich ist das, wenn wir den Teufel als Gegner untersuchen. Wir müssen ihn ernst nehmen. Wir müssen genau hingucken, was die Bibel über ihn sagt. Aber wir dürfen uns nicht fixieren lassen. Manche Leute sind so auf den Teufel fixiert, dass sie hinter jedem Busch und Strauch einen Dämon wittern. Und dass sie nur noch an den Teufel denken können. Und dass der Teufel, ohne dass sie es wollen, dadurch eine solche Macht über sie gewinnt, dass sie alles nur noch in okkulten und dämonologischen Kriterien deuten können. Also wir müssen da wirklich das richtige Maß uns von Gott zeigen lassen. Aber wir müssen den Gegner ernst nehmen. Und deswegen beschreibt Paulus das hier. Die Welt der Dämonen. Böse Geister unter dem Himmel. Das ist die Himmelswelt. Das heißt, hier die unsichtbare Wirklichkeit, die uns beeinflusst. In Epheser 2 hatte Paulus ja schon mal darüber gesprochen. Da hatte er von dem Geist gesprochen, der in der Luft herrscht. Und das Wort, was Paulus in Epheser 2, Vers 2 für Luft verwendet, kann einmal die ganz normale Atmosphäre bedeuten und kann zum anderen eben bedeuten, diese unsichtbare Welt. Einerseits der Himmel als die ewige Wirklichkeit Gottes, dann die Erde und dazwischen die unsichtbare Welt, die wir nicht messen, die wir nicht physikalisch irgendwie kategorisieren können und die doch höchst real ist, wie die Bibel uns lehrt. Und das ist die Welt der Dämonen. Und der Teufel vertuscht seine Existenz. Weil wir diese Welt nicht sehen und nicht messen, denken wir oft, naja, so wirklich ist sie nicht. Das ist übrigens alt, das Vertuschen der unsichtbaren Welt. Schon zur Zeit Jesu haben die Sadduzäer bestritten, dass es Engel und Dämonen gibt. Und Jesus hat den Sadduzäern gesagt, und es gibt sie doch, die Engel und die Dämonen. Und darum warnt uns Paulus. Er sagt, Leute, nehmt den Gegner ernst. Und dann nennt er die Dämonen. Vier verschiedene Ausdrücke verwendet er hier in Vers 12. Er sagt, er nennt sie Mächtige. Er nennt diese Dämonen Gewaltige. Er sagt, es sind die Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen. Und er sagt noch ein viertes, es sind böse Geister in der unsichtbaren Welt. Das sind vier verschiedene Ausdrücke für diese Dämonen, die im Auftrag des Teufels, wie wir von Vers 11 wissen, handeln. Nun, wir wissen nicht, wie diese Unterschiede im Einzelnen zu verstehen sind. Mächtige, gewaltigen Herren und böse Geister. Manche Ausleger meinen, hier werde eine gewisse Hierarchie in der Dämonenwelt beschrieben. Wir wissen es nicht, wir können da nicht spekulieren. Aber eins wird klar. Diese Dämonen haben Macht, gewaltige Herrscher, diese Dämonen sind wirksam und diese Dämonen zielen auf die Beherrschung der Welt. Dieser dritte Ausdruck, der dort steht, der heißt im Griechischen Kosmokrator. Also sie wollen den Kosmos beherrschen. Und alle Entwicklungen, so die auf Weltherrschaft zielen, haben immer diesen antichristlichen Beigeschmack, diese letzte antichristliche Ausrichtung. Totalitäre Strukturen und Systeme sind ein beliebtes Werkzeug der Dämonen. Und alles, was auf Weltherrschaft hinläuft, steht letztlich im Bann dieser kosmokratischen Mächte. Und was wir noch sehen, sie haben nicht nur Macht, sondern sie arbeiten offensichtlich in einer gut organisierten Struktur. Also man würde wahrscheinlich militärisch sagen, die teuflische Armee hat einen hohen Organisationsgrad.
mächtige, gewaltige Herren der Welt und böse Geister. Und liebe Leute, angesichts dieser Rahmenbedingungen ist es doch nicht verwunderlich, dass unser Christsein mit so vielen Kämpfen verbunden ist. Ist doch nicht verwunderlich. Und Paulus beschreibt das hier nicht, um uns einzuschüchtern, sondern weil es wichtig ist, dass wir kapieren, was läuft. Und nur so können wir Standfestigkeit gewinnen, dass wir den Kampf annehmen und dass wir den Gegner ernst nehmen. Nun bleibt am Schluss die Frage, ist das nicht doch eine Überforderung? Ist das nicht eine Überforderung, in dieser Situation noch zu kämpfen? Sollten wir uns nicht irgendwo in die Büsche schlagen und versuchen, dem auszuweichen? Nun, wenn wir auf unsere eigene Kraft gestützt das leisten müssten, ganz bestimmt, dann könnten wir gleich einpacken. Und darum ist es so lebenswichtig, dass Paulus noch uns einen dritten Punkt zeigt, wie wir mehr Standfestigkeit gewinnen können. Und dieser dritte Punkt heißt, an Stärke zunehmen. Also den Kampf annehmen, den Gegner ernst nehmen und schließlich drittens an Stärke zunehmen. Das steht in Vers 10. Da sagt Paulus, seid stark. Und da steht, wenn man das wörtlich übersetzen will, eigentlich die Aufforderung, werdet stark. Nehmt zu an Stärke. Ja, aber wie soll das gehen, Paulus? Er sagt, guck doch hin. Werde stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Verstehen Sie, darum geht es, dass wir in der Verbindung zu Christus wachsen, in dem Herrn. Das heißt, werde stark in der Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus. Darum geht es, um die persönliche Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus, von dem wir vorhin gehört haben in der Lesung von Bruder Nordwig, wie er souverän die Macht des Teufels überwunden hat. Damals bei der Versuchung in der Wüste, dann später erst recht, als er am Kreuz für unsere Schuld starb und den Tod endgültig besiegte in der Auferstehung. Und jetzt geht es darum, dass wir mit diesem Herrn in persönlicher Verbindung leben. Und dadurch bekommen wir die Stärke, um dem Teufel zu widerstehen. Das hat schon im Alten Testament Nehemia geschrieben, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und Paulus hat dann im Philipperbrief gesagt, Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Da steht dasselbe Wort. Und Luther hat so schön übersetzt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das heißt, es geht um die persönliche Verbindung an Jesus Christus, wenn ich mich im Glauben an ihn klammere. Wenn ich sage, Herr, ich brauche deinen Schutz, ich brauche deine Hilfe und mache mich fest im Vertrauen zu dir, meinem Herrn, dann werde ich an Stärke zunehmen, weil ich teilhabe an seiner Stärke. Aber die habe ich nur im Glauben an ihn, dass ich mich bei ihm festmache. Und darum fordert die Bibel uns nirgendwo auf, direkt mit den Dämonen zu kämpfen. Das ist Unfug, es gibt solche Lehren immer mal wieder, dass irgendwelche Rituale und Strategien und Exorzismen entwickelt werden, wie man nun persönlich die Dämonen befragen soll, wer sie denn seien und ihnen dann gebieten soll und alle möglichen anderen Kunststückchen dort vollführen. Dazu fordert die Bibel uns nicht auf. Wir sollen nicht den direkten Kampf mit ihnen suchen. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern für uns kommt es darauf an, im Herrn zu sein. Werdet stark im Herrn, dass wir uns an den Herrn Jesus Christus binden, dass wir im Vertrauen zu ihm wachsen, im Gehorsam ihm gegenüber, in der Liebe zu ihm wachsen und dann wird er uns schützen und mit seiner Stärke umgeben. Es gibt eine wunderbare Begebenheit, von der ich gehört habe. Ich glaube, einigen habe ich es auch schon mal erzählt. Da berichtet ein kleines Mädchen in der Schule ganz fröhlich, dass sie Christ geworden ist, dass sie Jesus Christus kennengelernt habe und an ihn glaube, dass er ihre Schuld vergeben habe. Und dann sagt sie diesen Satz, jetzt ist Jesus in meinem Herzen. Und das steht für diese persönliche Verbindung, jetzt ist Jesus in meinem Herzen. Und der Lehrer, der hört das und ist ziemlich kritisch und spöttisch. Und er guckt das Mädchen an und sagt, na, aber was geschieht, wenn demnächst der Teufel an die Tür deines Herzens klopft? Das Mädchen überlegt einen Augenblick und dann geht ein breites Lächeln über ihr Gesicht und sie sagt, ich würde Jesus an die Tür schicken. Der wird schon mit dem Teufel fertig. Ich würde Jesus an die Tür schicken. Und genauso meint Paulus das hier, schicke Jesus an die Tür. Werde stark in dem Herrn. Das ist die Haltung, zu der Paulus uns hier hinführen will. Dass wir nicht irgendwelche großen Kunststücke vollführen und uns gegen die Dämonen zu schützen, sondern dass wir uns bei Christus bergen, dass wir uns ihm Tag für Tag anvertrauen, uns bei ihm wirklich den Schutz suchen, der stark genug ist, alles zu überwinden. dass wir an Stärke zunehmen durch die Verbindung mit Christus. Und darum erinnert uns Paulus nicht nur an die Macht des Teufels, sondern er macht ohne die leiseste Einschränkung klar, Jesu Macht ist unendlich größer. Jesu Macht ist unendlich größer. Und deswegen will ich ein letztes Mal noch Ihre Aufmerksamkeit für eine Einzelheit erbitten, die wir in Vers 10 finden. Das müssen Sie unbedingt mit nach Hause nehmen. Da wird ja die Stärke und Macht Jesu beschrieben in Vers 10. Da sagt Paulus, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Da stehen im Griechischen drei verschiedene Begriffe für Macht bzw. Stärke. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. So, und das ist nicht zufällig, dass diese drei Begriffe hier stehen. Denn diese drei Begriffe tauchen schon früher mal auf, nämlich in Kapitel 1, Vers 19. In Kapitel 1, Vers 19 wird die gleiche Stärke beschrieben. Und was ist das für eine Stärke, die da mit diesen drei Ausdrücken beschrieben wird? In Kapitel 1, Vers 20 sagt Paulus, mit dieser Stärke hat Gott gewirkt in Christus. Durch diese Stärke hat er ihn von den Toten auferweckt. Verstehen Sie, was das heißt? Wir können durchatmen. Wir können uns erleichtert freuen. Die Stärke, von der hier in Vers 10 die Rede ist, das ist die gleiche Stärke, die auch wirksam war, als Gott der Vater den Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat. Mit der gleichen Stärke, von der Epheser 1, 19 und 20 reden, mit dieser Stärke, mit der Gott den Herrn Jesus Christus aus dem Grab herausgeholt und den Tod besiegt hat. Mit der gleichen Stärke steht er uns hier in Vers 10 zur Verfügung. Mit der gleichen Stärke bewahrt er uns gegen die Angriffe des Teufels und schützt uns. Das ist großartig, dass der lebendige Gott seine ganze Auferstehungsmacht einsetzt, seine Stärke, seine Macht, seine Größe, um uns zu bewahren vor den Angriffen Satans. Als Paulus dies schreibt, sitzt er noch im Gefängnis. Und er sitzt dort im Gefängnis und hat kein bisschen eigene Stärke. Er ist wahrscheinlich unter schwierigen Bedingungen gefesselt. Aber er ist getrost, weil er auf Christus blickt und auf seine Stärke. Und ich kann mir vorstellen, dass Paulus neben sich irgendwo als Bewachung so einen römischen Soldaten hat. Und vielleicht, als er diesen römischen Soldaten sieht, wohl nicht in seiner vollen Rüstung, aber doch in Uniform, vielleicht kommt ihm da die Idee, über die wir nächsten Sonntag reden werden, zu sagen, auch uns gibt Christus eine Waffenrüstung, wie diesen Soldaten. Nur eine ganz andere, eine viel stärkere. Und dann sagt er, okay, wenn wir in Christus unsere Stärke haben, dann können wir jetzt auch die geistliche Waffenrüstung anziehen. Dann können wir jetzt auch die Waffen, die er uns zur Verfügung stellt, dankbar in die Hände nehmen und damit aktiv auch in diesen Kampf eingreifen. Wahrscheinlich hat er so einen römischen Soldaten da rumstehen sehen. Und dann hat er all diese wunderbaren Aussagen formuliert, die wir in 8 Tagen zur geistlichen Waffenrüstung uns angucken können. Aber heute wollen wir dies festhalten. Wer in der Verbindung an Christus stark wird, der kann dann auch mit seinen Mitteln den Kampf aufnehmen. Der kann dann auch die Waffenrüstung aktiv anziehen. Gehen wir also ganz getrost. Heute wieder nach Hause gehen wir ganz getrost in die neue Woche hinein, weil wir wissen dürfen, der Herr will uns standfest machen. Wagen wir also ganz getrost als Gemeinde diesen Schritt in einen neuen Abschnitt hinein, wenn wir am nächsten Sonntag dann auch in den neuen Räumen unseren Gottesdienst beginnen. Weil wir wissen, der Herr ist dabei und er will uns Einzelnen Stärke und Standfestigkeit schenken, aber auch uns als ganzer Gemeinde. Und lassen wir uns doch von Paulus dazu ermutigen, dass wir den Kampf annehmen. Ja, dass wir schon den Gegner ernst nehmen und wissen, mit wem wir es zu tun haben, mit dem Teufel und seiner Dämonenwelt. Aber dass wir doch an Stärke zunehmen, dass wir stark werden durch die Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus. Und darum ist dieses so ernste Thema auch ein so frohes Thema. Denn er, der Herr Jesus Christus, er ist der Sieger. Und ein Kollege von Paulus, nämlich der Apostel Johannes, hat es so und für immer gültig formuliert. Er hat gesagt, der in euch ist,
Also der Herr Jesus Christus, der in eurem Leben Wirklichkeit ist, der seine Hand auf euer Leben gelegt hat, als ihr euch zu ihm geflüchtet habt in der Bekehrung. Der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und darum kann der, der in der Welt ist, uns nichts mehr anhaben. Er kann uns noch pieksen, er kann uns ärgern, er kann uns vielleicht noch manche schlaflose Nacht bereiten, aber er kann uns nicht mehr wirklich etwas anhaben, weil der Herr Jesus Christus stärker ist. Und der sorgt für uns, für seine ganze Gemeinde. Amen.